Dann macht man eine Schnittpause, das heißt, man legt Papier drüber und nimmt die einzelnen Felder, die sich durch diese Bleinähte unterscheiden, auf. Und dann werden die in kleine Papierschnipsel geschnitten. Also es ist wirklich Puzzle für Fortgeschrittene. Ja?
Sie sehen es auch jetzt schon, wenn wir es etwas wegschieben. Daraus entfaltet sich die illusionistische Wirkung des Ganzen, ja. Die plastische Wirkung.
Die Fleischmaler unter den Glasmalern sind die Königsklasse. Alle Körperteile, die sichtbar sind, die waren ja in all diesen keuschen Zeiten sowieso nur Gesicht, vielleicht noch das Dekolleté zum gewissen Teil, Hände, Füße. Das erforderte das größte Können, die größte Virtuosität.
Mit diesen ganz feinen Strichlagen, den Kreuzschraffuren, den feinen, auch manchmal so leicht farbig angelegten, kleinen, zusätzlich aufgetragenen Strichen, die in der Summe nachher, nach dem Einbrand, eben diese plastische Wirkung herausarbeitet.
Und dann wird das Rot rausgeätzt, damit man danach, ganz am Ende, gelbe Blümchen in dem Rot hat. Sehen Sie diesen unfassbaren Wahnsinn? Ja? Ja.
Königsklasse. Das zerbrechliche Schaffen des Max Emanuel Einmiller. Ein bayerisches Feuilleton von Gregor Hoppe.
In einem Eck von München-Schwabing regnet es hochherrschaftliche Straßennamen. Elisabeth, unsere Sissi aus Possenhofen und ihr Kaiser Franz Josef. Gisela, deren Tochter, die Erzherzogin, die den bayerischen Kronprinzen Leopold ehelichte. Folglich gibt's da einen Habsburger Platz und eine Habsburger Straße zur Feier des österreichischen Erzhauses, das sich eingeheiratet hat nach Wittelsbach. Es gibt aber auch, zu allem Überfluss, in diesem illustren Viertel der bayerischen Landeshauptstadt eine Hohenzollernstraße, eine Friedrich-, eine Wilhelmstraße, ja, einen Kaiserplatz und eine Kaiserstraße und eine Bismarckstraße, nicht zu vergessen. Sehr preußisch das alles. Viktoriastraße. Hurra, Preußen halt, wie sie in Bayern gern die Berliner Bejubler des neu gegründeten Kaiserreichs von 1871 nannten. Zack, zack! Hurra, hurra! Mittendrin aber eine Straße mit einem Namen ohne Hurra. Die Einmillerstraße. Einmiller? Das klingt schon ein bisschen bayerischer als Bismarck und Wilhelm. Wobei die Straße sicher berühmter ist als ihr Namensgeber. Wer wohnte nicht alles in der Schwabinger Einmillerstraße? Die schriftstellende Rachegöttin aller wohlanständigen Bürgerlichkeit, Franziska Gräfin zu Reventlow, die sich Ende des 19. Jahrhunderts weigerte, den Vater ihres Kindes zu nennen und sich zeitlebens um 15 Jahre jünger machte. Sie erfand den Spottnamen Wahnmoching, der so haargenau das Schwabing-Flair anfangs des 20. Jahrhunderts zusammenrafft. Ein Flair aus Kunst, Philosophie und Schriftstellerei, aus Ideen zur Verbesserung der Welt, aus Ambitionen zu ihrer Eroberung und aus Hasstiraden gegen alle möglichen Erdenbewohner. In der Einmillerstraße wohnte die Malerin Gabriele Münter zusammen mit Wassily Kandinsky. Der hielt das eigene Schaffen insgeheim natürlich für wichtiger als das seiner Frau. Paul Klee, ein Malerkollege und Freund der beiden. Rainer Maria Rilke, der große deutschsprachige Lyriker aus Prag, der im Umgang nicht unkompliziert gewesen sein soll. Und Eduard von Keyserling, der empfindsame Romancier aus baltischem Adelshause, der, umsorgt von seinen Schwestern, hier der syphilitischen Paralyse entgegendämmerte, aber unsterbliche Naturbeschreibungen seiner Heimat hinterließ. Oder ein großer unserer Zeit, Michael Ende, der große Kinderbuchautor, Erfinder von Momo, der unendlichen Geschichte, von Lukas, dem Lokomotivführer und dessen Freund Jim Knopf und noch so vielem mehr. Die Liste der Berühmtheiten wäre noch viel länger. Im Vergleich zu ihnen ist Max Emanuel Einmiller geradezu ein Nobody, oder?
Einmiller hat nicht nur in München, sondern für ganz Deutschland zurückgebracht ins Bewusstsein, dass diese Glasmalerei ja bei uns eine sehr große mittelalterliche Tradition hatte, die vergessen war. Ja.
Petra Meyer vertritt die fünfte Generation der Meyerschen Hofkunstanstalt in Münchens Innenstadt am Stiegelmeierplatz. Eine führende Werkstätte für Glasgestaltung und Mosaik in der Architektur mit weltweiten Verbindungen. Die Meyersche Hofkunstanstalt ist eines der privat geführten Unternehmen, die im Jahr 1847 aus der Königlich-Bayerischen Hofmalereianstalt hervorgingen. Deren Gründer und Mäzen der Hofmalereianstalt, König Ludwig I. von Bayern, hat im Revolutionsjahr 1848 abdanken müssen. Max Emanuel Einmiller führt daraufhin das Unternehmen selbstständig weiter und ihm gelingt ein wirklich großer Wurf, Münchner Kirchenglasfenster weltweit bekannt zu machen. In England, Russland, den Vereinigten Staaten von Amerika. Anders als viele der Berühmtheiten, die vorübergehend in der Einmillerstraße wohnten, war Max Emanuel Einmiller selbst geborener Münchner. Am 14. Februar 1807, Bayern ist gerade mal seit gut einem Jahr ein Königreich, kommt er dahier zur Welt. Die Familie seines Vaters stammt allerdings aus Berching. Berching, gelegen keine 60 Kilometer südlich von Nürnberg, der so kunstsinnigen wie kunstgeschichtlich bedeutenden Metropole Mittelfrankens. Außerdem gelegen an der westlichen Grenze der Oberpfalz, die in Richtung Bayerischer Wald ein Zentrum der Glasherstellung ist. Dieses Gewerbe schließt wiederum seit Ewigkeiten an die böhmische Glaskunst an. Im Migrationshintergrund der Familie Einmiller leuchtet also, wenn man so will, Kunstbegeisterung ebenso hell auf wie Unternehmergeist. Und vor allem schon Glas. Diese drei Elemente, Glas, Kunstsinn und Unternehmertum, machen Max Emanuel Einmillers Laufbahn aus. Eine Laufbahn, die schon sehr früh beginnt.
Lehrjahre. Vom Malerzögling über den funktionierenden Dekorateur zum Bräutigam.
Max Emanuel Einmiller ist gerade 13, da stirbt der Vater. Ab jetzt soll und muss er für Mutter und Schwester mit aufkommen. Dass er beruflich mit Künstlerischem zu tun haben werde, zeichnet sich früh ab. Und Zeitpunkt wie Zeitgeist sind danach. Schon als Kronprinz sorgt der spätere König Ludwig I. für Neuerungen, gerade auf dem Gebiet der Glasmalerei. Sein Vater, König Max I. Joseph, holt auf Ludwigs Wunsch 1818 den Glasmaler Michael Sigmund Frank von Nürnberg nach München. Allerdings experimentiert Frank mit auf Glas aufzutragenden Farben, nicht mit farbig gebranntem Glas. Die Herstellung von in sich farbigem Glas beginnt erst Ende 1824 in der staatseigenen Glashütte in Benediktbeuern. 1825 wird Ludwig König von Bayern und begründet 1827 die Königlich-Bayerische Glasmalereianstalt. Sie wird im Laufe der Jahre 10 monumentale Fenster zur Renovierung des Doms St. Peter zu Regensburg beisteuern, eine erste Stiftung des jungen Königs. Eine Inschrift in einem der Westfassadenfenster dort vermerkt stolz:
Ex munificentia Ludovici primi Bavariae regis. Aus Großzügigkeit Ludwigs I. von Bayern.
Seit 1819 lehrt Friedrich von Gärtner an der Akademie München Baukunst. Und er leitet nebenbei die königliche Porzellanmanufaktur Nymphenburg. Dort fängt Max Emanuel Einmiller im Alter von gerade mal 15 Jahren als Malerzögling an. Das Talent des jungen Mannes muss von Gärtner treffsicher erkannt haben. Denn Einmiller darf neben seiner Dekormalerei auf Porzellan an der Münchner Akademie der Schönen Künste unter von Gärtner das Fach Perspektive und Ornamentik belegen. Ein Privileg für einen Lehrling. Wenig später arbeitet Max Emanuel Einmiller dann als Dekorateur in der Königlichen Porzellanmanufaktur Nymphenburg und wechselt 1828 zur Glasmalereianstalt. Schon 2 Jahre später, 1830, wird er Aufseher aller in der Anstalt beschäftigten Glasmaler.
Und das hat er wieder belebt,
sagt Petra Meyer von der Meyerschen Hofkunstanstalt und verweist auf den großen Förderer im Hintergrund.
Ludwig I., dem natürlich die Glasmalerei mitsamt dieser Verklärung der Vergangenheit, vor allem auch dieses Rittertums oder diese Romantik einfach, diese wahnsinnige deutsche 19. Jahrhundert-Romantik in einer Kathedrale oder auch in einer privaten Kapelle oder auch nur in einem Treppenhaus, was Licht durchflutet, mit mundgeblasenem, bemaltem Glas, farbige Schatten auf die Wände wirft. Wenn man sich jetzt da drauf den Weihrauch gerade mal vor Augen holt, weiß man, wovon man spricht.
Der erste Großauftrag für die Glasmalereianstalt kommt aus der Oberpfalz. Eben jene Fenster für den Regensburger Dom. Damit sieht von Gärtner den Beleg erbracht, der Betrieb braucht einen festen Vorarbeiter, der die einzelnen Arbeitsschritte überwachen muss.
Wie so ein Glasbild entsteht. Das ist jetzt die Kartonzeichnung, also dieser Kopf der heiligen Cecilia mit Farbe schon und mit dem Ausdruck, den künstlerischen Ausdruck, den diese Cecilia dann haben soll.
Welchen künstlerischen Arbeitsaufwand Glasmalerei bedeutet, welche einzelnen Schritte auch heute noch in der Herstellung enthalten sind, erläutert Petra Meyer an einem Schaustück im Glasmalatelier der Meyerschen Hofkunstanstalt. Kirchenfenster bestehen aus vielen einzelnen Scheiben, eingefasst in einen Bleirahmen. Der Anfang ist aber auch am Kirchenfenster profan. Alles beginnt mit dem Ausmessen der Fenster. Dann entsteht eine erste Entwurfzeichnung auf Papier, im Maßstab 1:10. Darin sind die Querverstrebungen aus Eisen bereits mitgedacht. Sie geben dem Fenster später den statischen Halt. Dieser Entwurf ist die Grundlage für die Schablone, die dann schon in der Originalgröße gezeichnet wird.
Dann macht man eine Schnittpause, das heißt, man legt Papier drüber und nimmt die einzelnen Felder, die sich durch diese Bleinähte unterscheiden, auf. Und dann werden die in kleine Papierschnipsel geschnitten. Also es ist wirklich Puzzle für Fortgeschrittene. Ja?
Dabei muss die Bleinaht schon einkalkuliert und abgezogen werden von den Maßen der einzelnen Gläser. Sonst stimmt am Ende das ganze Maß nicht mehr und die Fenster werden zu breit. Deshalb gibt es die Schablonierschere, die mit 2 Klingen die Breite der Bleirahmung mit abtrennt.
Dann geht der Kunstglaser mit dem Entwurf ans Glasregal. Aber meistens macht man das im Team, diese Entscheidungen. Weil das muss ja dann wieder von den Glasmalern bemalt werden. Also nicht, dass der eine ein ganz anderes Auge hat, wie die es ausführen. Der sucht dann diese Farbgläser aus.
Diese Gläser, Überfanggläser genannt, werden zugeschnitten. Nach eben den Schablonen, die vorher aus Pappe angefertigt wurden. Und nun kommt zum harten Glas das weiche Wachs.
Nach den Schablonen, die man vorher angefertigt hat, mit dem Abstand vom Blei, wird mit kleinen Wachspunkten auf eine Trägerschicht Glas gebracht und vors Fenster gehalten. Sie riechen auch, wie gut es hier riecht. Also hier riecht es immer wie Weihnachten und also sehr heilig eigentlich, oder? Also es ist dieses sogenannte Spicköl, das macht die Farbe geschmeidig. Das ist so ein bisschen auch Nelke, was sie riechen. Aber auch dieses Wachs, was wir schmelzen, um das aufzuwachseln, heißt es. Jetzt kommt, das kann sich mal kein Mensch vorstellen, es kommt dann alles wieder runter mit diesen Wachspunkten und dann wird es geätzt. Schauen Sie, das ist ein rotes Überfangglas, eindeutig, sehen auch Sie. Ja. Und dann wird das Rot rausgeätzt, damit man danach ganz am Ende gelbe Blümchen in dem Rot hat. Sehen Sie diesen unfassbaren Wahnsinn? Ja. Ja.
Immer wieder kommt das Glas in ein Ätzbad mit Flusssäure. Das macht die Oberfläche rau. Das Glas verliert seine klare Durchsichtigkeit, wird seidenmatt. Nach dem Einzeichnen der Konturen, dem Konturieren, wird das Glas dann zum ersten Mal bemalt.
Das können bis zu 7, 8 Schritte sein, je nachdem, wie tief die Wirkung vom Fleisch, vom Gewand, vom Hintergrund wird. Gibt es da immer noch eine Lage und noch eine Lage und immer wieder runter und in den Ofen rein und gebrannt und wieder drauf und wieder aufgewachselt.
Fleisch nennt die Glasmalerei das Hautfarbene, das Gesicht, sichtbare menschliche Gliedmaßen und Körperpartien.
Schritt 4 wäre dann Überzug und radiert. ohne Farbe noch, also eigentlich jetzt wirklich nur mit dem Schwarzlot.
Das Schwarzlot ist eine Glasmalfarbe, die zum größten Teil aus oxidiertem Eisen- oder Kupferpulver besteht.
Dann wird es mit der Hand auch und mit Federn. Und da hat jeder so seine eigenen Techniken, wie er das Ganze plastisch darstellt. Also die Ursprungsfarben in der Glasmalerei sind Silber, Gelb und Schwarzlot.
Die Mühen und Anstrengungen, die in diesem Kunsthandwerk stecken, sind seit Einmillers Zeiten nicht leichter geworden. Was Petra Meyer anhand einer kleinen Glaskachel geschildert hat, muss man sich vorstellen für riesige Domfenster. 100-, 1000-fach multipliziert, alles aufs Genaueste aufeinander abgestimmt, mit der höchsten Vorsicht behandelt und angebracht. Eingepasst in die kleinen Bleirahmen, die das riesige Kirchenfenster bilden, halten und stabilisieren. Im April 1837 übernimmt Max Emanuel Einmiller die Oberaufsicht über die königlichen Glasmaler, 2 Jahre nachdem er von der Porzellanmalerei zur Glasmalanstalt herübergewechselt ist. Er malt selbst auch immer weiter auf Glas und wird daneben ein hochgeschätzter Architekturmaler. Den Überblick zu behalten, aber das Werkstück auch bis in die kleinsten Herstellungsvorgänge zu kennen, das zahlt sich aus. Innerhalb von 5 Jahren steigt Einmillers Gehalt um die Hälfte. Das geht schon in Richtung Wohlversorgtheit. Allerdings begleitet die höheren Bezüge stets ein eindeutig vorgewerkschaftliches Verständnis vom Verhältnis zwischen Dienstherr und Dienstnehmer, zwischen Ober und Unter sozusagen.
Die königliche General-, Bergwerks- und Salinenadministration hat diese Zugeständnisse nur in der Voraussetzung erteilt, dass der Glasmalereiaufseher Einmiller durch besondere Anstrengung sich ihrer würdig erweisen wird. Das Inspektionsamt kann im vollen Vertrauen auf den bisher erwiesenen Eifer in der Kunstausübung der Glasmalerei den genannten Einmiller nur aufmuntern, fortan die besondere Gnade der vorgesetzten höheren Stelle zu rechtfertigen.
Genannter Einmiller, wie das klingt. Besondere Gnade der höheren Stelle. Du lieber Gott, oh mei. Aber so ist das halt damals, wenn man für Hochwohlgeborene arbeitet. Als Einmiller Anfang 1832 eine Zulage für seine nebenher entstehenden Kartonvorlagen erbittet, die dann 1:1 in Glas übertragen werden, wird dem nur unter folgenden Bedingungen stattgegeben.
Einmiller ist verpflichtet, alle seine Kräfte der Glasmalerei zu widmen und an niemanden Mitteilungen ohne Erlaubnis der Vorgesetzten zu machen. Er ist für den Vollzug der Aufträge verantwortlich. Arbeitsstunden sind von 8 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr für ihn und die ihm unterstellten Künstler. Maler, die ihre Bezüge durch Leistungen nicht rechtfertigen, muss er schriftlich melden. Auch außerhalb der Dienstzeiten muss Einmiller zur Herstellung von Kartons bereitstehen. Er hat Materialbücher zu führen und ist für alles Material verantwortlich. Für Gläser, Feuerfarben, Requisiten, Kartons etc. Und muss auch auf das Porzellan malen, falls erforderlich.
Ein streng beaufsichtigter Aufseher ist dieser Max Emanuel Einmiller. Ein Kunstfunktionär, ein königlich-bayerischer Glasmalereibeamter. Obwohl er sich erst im April 1835 einen wirklichen Glasmalereiaufseher, sprich Staatsbeamter, nennen darf. Als er im September 1832 per Gesuch einen festen Wochenlohn erbittet, wie ihn die Porzellanmaler bekommen, und auf Grundlage eines Gutachtens seines Lehrers und Vorgesetzten Friedrich von Gärtner eine Festanstellung und außerdem die Erlaubnis zu heiraten, wird all dies abgelehnt. Die Polizei allerdings erlaubt die Heirat. Und so führt Max Emanuel Einmiller am 15. Oktober 1832 Antonia Weißhaupt, die Tochter eines Hofsilberarbeiters aus Hauerz bei Leutkirch im Allgäu, zum Altar. Auf einem Porträt blickt die Braut dem Betrachter freundlich und zuversichtlich ins Gesicht. Sie trägt ein dunkles Taftkleid. Ihr dunkles Haar liegt in Zopfflechten ums Haupt, mit den zeitgemäßen Korkenzieherlocken über den Schläfen. 4 Kinder werden die Einmillers haben. Ein Sohn wird Maler und Glasmaler werden wie der Vater. eine Tochter einen englischen Maler heiraten.
Meisterjahre. Einmiller und die hohe Politik. Oder Lola Montes als damische Ritterin.
Der königliche Glasmaler-Aufseher Einmiller bereist nun die Dome und Kirchen im Königreich Bayern, etwa zu Freising, Moosburg, Regensburg und Nürnberg, und nimmt vor allem deren Fenster in Augenschein. Solche Reisen muss das Inspektionsamt genehmigen. Und so bekommt Friedrich von Gärtner als leitender Hofbaumeister immer wieder die Chance, seinen früheren Akademieschützling über den grünen Klee zu loben. Einmiller verbinde herausragende Kenntnisse als Chemiker mit der unbedingt notwendigen künstlerischen Begabung. So habe er binnen kurzer Zeit die Königliche Glasmalereianstalt zu einem großartigen Institut gemacht. Berlin und Hannover hätten schon angefragt, wie eine solche Glasmalereianstalt an ihren Höfen zu installieren sei. Und man müsse geradezu aufpassen bei Hofe, dass er dem Königreich Bayern nicht verloren gehe, so Gärtner. Vor Einmiller sind Schmelzkampagnen für farbiges Glas immer mal wieder misslungen. Die gewünschten Farbtöne konnte die Glashütte oft nicht hervorbringen. Kostspielige Pannen. Im April 1837 bekommt er auch die verantwortliche Leitung sämtlicher technischer Zweige der Glasmalereianstalt übertragen. Ein Mann mit diesen Fähigkeiten und diesen Aufgaben ist beinahe unersetzlich. Gärtners Befürchtung, andere deutsche Monarchen könnten Einmiller abwerben, ist keineswegs aus der Luft gegriffen. Denn wer auf künstlerischem, kunsthandwerklichem oder akademischem Gebiet unter einem deutschen Fürsten nicht weiterkommt, versucht es eben bei einem anderen. In sehr direktem Wortsinne tut dies auch eine Irin namens Elizabeth Rosanna Gilbert, besser bekannt als Lola Montes. Die hat ihr erstes Verhältnis mit einem Fürsten des europäischen Festlands, mit Heinrich dem 72. von Reuß-Eberndorf. Dieser muss sie allerdings bald des Landes verweisen, so schlecht ist ihr Benehmen. Am 3. September 1843 tanzt Lola Montes in Berlin vor Preußens König Wilhelm dem 4. und Zar Nikolaus dem 1. Reaktionen der Monarchen sind nicht überliefert. Wegen ungebührlichen Verhaltens muss Lola Montes nach Auftritten in Berlin, Baden-Baden und Warschau das jeweilige Herrschaftsgebiet verlassen. In Paris wird ihr Liebhaber unter skandalösen Umständen in einem Duell getötet. Und Vater und Sohn Dumas, Frankreichs große Romanciers, zählen zu den glühendsten Verehrern der Lola Montes. Am 5. Oktober 1846 schließlich kommt die weitgereiste Skandaldame nach München. Wie es sich schon damals für einen internationalen Tanzstar gehört, steigt sie im Hotel Bayerischer Hof am Promenadeplatz ab. Zwei Tage später sieht sie König Ludwig I. zum ersten Mal. Am 10. und 14. Oktober absolviert Lola Montes Auftritte im Hof- und Nationaltheater zu München. 6 Wochen später, da ist die 25-Jährige längst die Geliebte des 60-jährigen Königs, lässt Ludwig sein Testament ändern. Falls Lola bei Ludwigs Tod weder verheiratet noch verwitwet sei, solle sie 100.000 Gulden erhalten. Außerdem schenkt ihr der König ein Palais in der Innenstadt, wo er sie abends regelmäßig besucht. Lola macht von sich reden. Wegen ihrer scharfen Dogge Turk, die sie auf Leute hetzt, die ihr nicht passen, wegen der Zigarren, die sie in aller Öffentlichkeit raucht und natürlich wegen ihrer Affäre mit Ludwig. Sogar im Atelier des braven Max Emanuel Einmiller taucht sie auf. Der sammelt Antiquitäten und so findet sich dort auch eine alte Ritterrüstung. Als der König und Lola einmal Einmiller besuchen, verlangt Lola, die Rüstung anlegen zu dürfen. Das kann man ihr kaum abschlagen. Sie sei als bezaubernd aussehender Ritter im Atelier herumstolziert, so hat es Einmillers Enkel Max Niel erzählt. Es ist im Hause Einmiller sogar eine zweite Version dieser Anekdote im Umlauf. Als schon das revoltierende und empörte Volk der Bayern hinter der unbotmäßigen Montes her war, habe man sie in der Rüstung vor den Verfolgern versteckt. Das aber klingt schon fast ein bisschen nach Slapstick. Allerdings stehen die Zeichen in Europa auf Sturm, revolutionären Sturm. Die konstitutionelle Monarchie im jungen Königreich Bayern steckt in den 1840er Jahren in einer tiefen Krise. Die Untertanen lassen sich von den liberalen Strömungen des sogenannten Vormärz mitreißen. Sie fordern eine Reform der Verfassung, Pressefreiheit, eine Justiz- und Beamtenreform. Im Frühjahr 1848 macht die Affäre Ludwigs mit Lola Montez dann das Maß voll. An der Universität München kommt es zu Unruhen und Tumulten zwischen Fans und Gegnern der irischen Tänzerin. Ludwig lässt die Universität schließen und muss sie nach noch heftigeren Protesten am nächsten Tag wieder öffnen. Lola Montez verweist er des Landes. Doch der revolutionäre Geist ist längst aus der Flasche. Am 20. März 1848 dankt König Ludwig I. ab zugunsten seines Sohnes Maximilian. Die Affäre um Lola Montez hat entscheidend dazu beigetragen. Und so, typisch für seinen stets ins Verquaste abgleitenden Stil, verabschiedet sich Ludwig I. von seinen Untertanen.
Bayern. Eine neue Richtung hat begonnen. Eine andere als die in der Verfassungsurkunde enthaltene, in welcher ich nun im 23. Jahre geherrscht. Auch vom Throne herabgestiegen, schlägt glühend mein Herz für Bayern, für Deutschland.
In diesem Stil hatte Ludwig übrigens haufenweise Gedichte verfasst, bestenfalls mittelmäßige. Liebeslyrik in erster Linie, aber auch sogenannt Nachdenkliches. So wie ein Gedicht aus dem Sommer 1840 mit dem Titel »Unter der großen Eiche im Bade Brückenau«. Die beiden Schlussstrophen lauten
»Teutscher unter teutscher Eiche sich der teutsche Sinn erhebt, großer Vorzeit alter Zeuge mit der Gegenwart verwebt. Fester knüpfet sich zusammen da der Eintracht heilges Band, höher da der Liebe Flammen lodern für das Vaterland.
Die Abdankung des Königs- und Laiendichters Ludwig bietet allerdings noch einem wirklichen Dichter Gelegenheit zu einer satirischen Sternstunde, Heinrich Heine. Der hatte auch ein Motiv, Ludwig I. von Bayern eine lange Nase zu drehen. Denn Heine wollte einmal Professor in München werden. Das verhinderte Ludwig, weil ihm Heine zu frech war und evangelisch getaufter Jude. Als der König abdanken muss, nimmt Heine auf einen Streich den stümperhaften Freizeitlyriker Ludwig I. aufs Korn und mit ihm auch gleich noch den kinderlos gebliebenen Preußenkönig Wilhelm IV., von dem es gerüchteweise heißt, er lebe sittenstreng, weil er anders nicht könne.
Heinrich Heine, König Ludwig an den König von Preußen. Stammverwandter Hohenzoller, sei dem Wittelsbach kein Groller, zürne nicht, ob Lola Montez selber habend nie gekonnt es.
Aber zurück zu Max Emanuel Einmiller. Der ist 1837 also zum technischen Leiter der Glasmalereianstalt aufgestiegen. In dieser Zeit gehört Köln zu Preußen, seit 1815 und bis zur Reichsgründung 1871. Und aus Preußen sind in diesen Jahren viele protestantische Beamte ins traditionell katholische Rheinland zugezogen. Es kommt zu mehr und mehr Eheschließungen mit Partnern aus beiden großen Bekenntnissen. Aus der Sicht Preußens erkennt die katholische Kirche mit dem Papst in Rom eine ausländische Autorität als Oberhaupt an. Allerdings fördert Preußens Zentralregierung nach Kräften die Fertigstellung des Kölner Doms, ein mit gesamtdeutscher Symbolik aufgeladener Repräsentationsbau. Die Rivalität zwischen den zwei großen Bekenntnissen wirkt sich stark auf die damaligen Bestrebungen für einen deutschen Nationalstaat aus. 1848 tagt nicht nur die Frankfurter Paulskirche als erstes deutsches Parlament, 1848 ist ja auch Revolutionsjahr. Fast in ganz Europa wird der Gedanke an geeinte Nationen laut und der Ruf nach mehr Freiheit, mehr Demokratie und weniger Adelsherrschaft. Auf den Hochsommer 1848 fällt ebenso das 600. Jubiläum der Grundsteinlegung des Kölner Doms. Der Bau hat sich über die Jahrhunderte zu einem Kristallisationspunkt deutscher Einheits- und Einigkeitswünsche entwickelt. Nun steht der Dom zwar im protestantischen Preußen. Zum Grundsteinjubiläum will das katholische Bayern aber jetzt erst recht das Beste aufbieten, womit man einen Dombau fördern kann. Deshalb stiftet Ludwig I. drei riesige Hauptfenster und zwei Halbfenster für die Südfassade des Doms, die Bayernfenster. Und Max Emanuel Einmiller leitet und überwacht die Arbeiten zur Einsetzung der Fenster persönlich. So wie er auch den Transport des wertvollen, immerhin ja zerbrechlichen Geschenks angeführt hat. Transport auf dem Wasser. Einmiller schreibt dem zu diesem Zeitpunkt schon als König abgedankten Ludwig:
Eine heilige, freudige Pflicht ist es für mich, den feierlichen, großartigen Empfang zu berichten. Von dem sämtlichen Zentraldombauverein, das große Dombanner an der Spitze, der Bürgerwehr mit Fahnen und Musik, den Magistratspersonen und einer unendlichen Menge jubelnden Volks begleitet, wurden die Glasgemälde von dem Schiffswerfte auf festlich und mit bayerischem Wappenbanner geschmückten Wagen abgeholt.
Einmiller kann nicht umhin, den Dank für diesen glänzenden Empfang des Geschenkes seiner Majestät in Köln öffentlich auszusprechen. Daheim in Bayern versichert er Ludwig seines tiefsten Dankes für die Gnade, dass er der Überbringer der Fenster hat sein dürfen. Wer im Kölner Dom vom Hauptportal zum Hauptaltar schreitet, sieht zur Rechten nacheinander das erste Halbfenster mit Johannes dem Täufer als dem Vorläufer des Heilands, im ersten Vollfenster die Anbetung der heiligen drei Könige, im zweiten Vollfenster die Beweinung des Leichnams Christi, im dritten Vollfenster das Pfingstwunder und im zweiten Halbfenster den heiligen Stephanus als ersten Märtyrer, also Glaubenszeugen des Christentums. 1848 erläutert eine Broschüre den Besuchern des Doms das Bildprogramm der Bayernfenster. Vorab heißt es darin:
Die vier gebrannten Fenster am Südportale des Domes, bestehend aus den drei Hauptfenstern und zwei Halbfenstern, eine herrliche Zierde des majestätischen Riesenbaues, sind ein würdiges Geschenk des kunstsinnigen Königs Ludwig I. von Bayern. Es wurden dieselben in der Königlichen Glasmalereianstalt zu München unter der Leitung des Vorstandes Professor Dr. H. von Hess und des Inspektors M. Einmiller angefertigt.
Für den Nachdruck dieser Broschüre schrieb 1980 der damalige Kölner Dombaumeister Arnold Wolf:
Die fünf Bildfenster erregten nach ihrem Einbau im Januar 1848 grenzenlose Bewunderung. Die Kunst der Glasmalerei des Mittelalters, die man endgültig verloren glaubte, schien nicht nur neu auferstanden, sondern sogar noch übertroffen zu sein. Die Art, wie die königlich-bayerische Anstalt unter der Leitung von Max Einmiller wiederum translucide Wände erstellte, erfüllte genau die Erwartungen, die man in die Neubelebung gesetzt hatte, dass man nämlich die alte Technik und Kompositionsweise wiederholen, die Zeichnung jedoch mehr den natürlichen Verhältnissen anpassen solle. Darüber hinaus glichen die neuen Fenster weniger ihren mittelalterlichen Vorbildern als vielmehr Tafelgemälden, genauer gesagt den Ölbildern der Nazarener. Sie gehörten demnach eben jener Kunstrichtung an, die man bis um 1850 für die Ausstattung von Kirchen für angemessen hielt.
Der Stifter der Fenster, Ludwig I. von Bayern, erscheint jeweils nur mit einem kleinen bayerischen Wappen links und rechts unten mit einer Inschrift. Ein bescheidener Auftritt, ganz anders als bei den viel älteren Fenstern, teils aus dem 13. Jahrhundert, die oft ihren Stifter in voller Abbildung zeigen. Allerdings stoßen die Bayernfenster in der Zeit ihres Entstehens auch auf Kritik. Gerade weil sie anders, zeitgemäßer waren als die Glasfenster aus mittelalterlichen Kirchen.
Die sich mit der kirchlichen Kunst beschäftigten, auch mit der Weiterentwicklung der kirchlichen Kunst, die hatten schon sehr konkrete Vorstellungen von dem, was aus ihrer Sicht richtig oder falsch war oder zumindest besser und schlechter war.
Dr. Ulrike Brinkmann von der Glaswerkstatt der Dombauhütte Köln zur zeitgenössischen Kritik an den 1848 eingesetzten Bayernfenstern.
Es hatte inhaltlich gar keine Bedeutung, sondern es war wirklich viel zu malerisch, zu sehr an Tafelmalerei, an Ölmalerei orientiert, zu sentimental im Sinne von, spricht die Gefühle an, was wir da sehen, gerade diese Beweinung, mit der man ja sehr unmittelbar konfrontiert ist, wenn man da vorsteht, das, was uns heute durchaus auch ergreift. Aber es war auch, glaube ich, wirklich ein gewisses apodiktisches Recht haben wollen. Also die richtige Glasmalerei, die richtige war das, was in der Hochgotik sich entwickelte, wie auch die hochgotische Architektur. So wollte man das sehen, das war ganz anders und das war dann schon quasi fast so eine Verfallserscheinung.
Dabei nutzten die Bayernfenster nur folgerichtig den technischen Fortschritt in der Herstellung. In der Glasrestaurierungswerkstatt der Dombauhütte Köln zeigt Ulrike Brinkmann den Unterschied zwischen den beiden Epochen der Glasmalerei, die Hochgotik des Mittelalters gegen die Neugotik Mitte des 19. Jahrhunderts.
Sie haben einen Blick auf die ältesten Fenster mit dem Dom, nämlich auf eine dieser Königsfiguren, die aus dem Domchor kommen, die um 1300 entstanden sind.
Auf einem von unten beleuchteten Werktisch liegt eine reparaturbedürftige kleine Glaskachel.
Da sind also große Ornamentbahnen und unter denen stehen dann diese Könige mit Zepter und Reichsapfel und Krone. Und da sehen Sie dann, wie viel kleinteiliger die Glasfenster, also die bleiverglasten Fenster in dieser Zeit sind. Eine sehr viel kleinteiligere Art, das Ganze zu komponieren und auch zusammenzusetzen. Man konnte einfach nicht so große Glaszylinder, wie man im 19. Jahrhundert blasen konnte, blasen.
Ebenfalls reparaturbedürftig ist ein Detailglas aus den Bayernfenstern, aus der Beweinung Christi, dem mittleren der Vollfenster. Es handelt sich um den Kopf des Josef von Arimathäa, der auf dem Bild das Leintuch vorbereitet, in das der Leib des Gekreuzigten gehüllt werden soll.
Sie sehen hier, wie stark der zerstört war. Und es sind so viele kleine Glasstücke, die dann wirklich unter einer Dublierung zusammengefasst wurden. Man sieht die fantastisch feine Bemalung. Also die Glasmaler haben die wunderbaren, sehr differenzierten und feinen Zeichnungen von Josef Anton Fischer kongenial umgesetzt.
In der zeitgenössischen Broschüre über die neuen Domfenster am Südportale aus dem Jahr 1848 heißt es zu den Ausführenden:
Die den Kompositionen zugrunde gelegte Idee ist das Eigentum des Professor H. von Hess. Die Kartons zu den historischen Darstellungen der drei Mittelbilder der Hauptfenster sind vom Maler Josef Fischer und die der Halbfenster vom Maler Johannes Hellweger entworfen worden.
Dann wird Einmiller, wie erwähnt, als Maler der Verzierungen genannt. Und es heißt weiter:
Bei der Ausführung der Malereien aufs Glas sind mehrere jüngere Künstler der Münchner Schule tätig gewesen und haben sich namentlich Sonner, Suttner, Biller und Müller mit den historischen Gegenständen, die Eggert, Böhm, Schön, Faustner und Daré mit den Verzierungen und kunstreich ausgeführten Beiwerken beschäftigt.
Ist ja durchaus eine Herausforderung, von der Papiervorlage jetzt in ein völlig anderes Medium zu wechseln, in ein transparentes Medium, wo die Glasmalfarbe aufgetragen wird und gebrannt wird. Und erst nachdem sie eingebrannt ist, hat man die eigentliche Wirkung auch. Porzellanmaler wissen natürlich, worauf sie hinarbeiten. Jemand, der das erstmal sieht, kann sich gar nicht vorstellen, dass nach so einem Farbauftrag, wenn er noch nicht gebrannt ist, überhaupt was Illusionistisches werden kann, wie wir das hier sehen. Und das Ganze spielt sich auch in vielen feinen, übereinandergelegten Strichlagen ab, wo man bei der Glasmalerei jeweils immer ein ganz anderes Bindemittel benutzen muss, damit sich das nicht gegenseitig stört, was man als Lage aufträgt. Ja. Also die konnten unglaublich viel und beherrschten ihr Kunsthandwerk perfekt.
Beim Auftragen der Farben, die Auswirkung des Brennens mit einzuberechnen, war das eine. das andere die Wirkung des Sonnenlichts, das in verschiedenen Stärken auf das Glas fallen würde, und dann die Perspektive, aus der der Betrachter die Fenster sieht. Ulrike Brinkmann?
Sie sehen es auch jetzt schon, wenn wir es etwas wegschieben. Daraus entfaltet sich die illusionistische Wirkung des Ganzen, ja. Die plastische Wirkung. Die sind ja nicht dafür gedacht, dass man von oben, von so dicht, wie wir es jetzt tun können, auf sie drauf guckt. Mit diesen ganz feinen Strichlagen, den Kreuzschraffuren, den feinen, auch manchmal so leicht farbig angelegten, kleinen, zusätzlich aufgetragenen Strichen, die in der Summe nachher, nach dem Einbrand, eben diese plastische Wirkung herausarbeitet.
Im Archiv der Dombauhütte Köln sind die Vorzeichnungen zu den Bayernfenstern eingelagert. Sie wurden, erklärt Ulrike Brinkmann, erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder aufgefunden.
Ja, das war ein großer Aufwand, auch restauratorischer Aufwand, aus diesen in sich zusammenhängenden, also die waren auf Leinwand aufgezogen, diese einzelnen Blätter haben auch eine lange Geschichte hinter sich, waren in der Privatsammlung Ludwigs des Ersten, der sich ja sehr mit diesen Fenstern beschäftigt hatte und auch die Entwürfe schätzte und die Entwürfe auch in seine Privatgalerie quasi mit aufnahm, und dann waren sie auf Leinwand aufgezogen, dann waren sie eine Zeit lang in den Bayerischen Gemäldesammlung nach dem Ersten Weltkrieg und wurden dann dem Domkapitel zum Kauf angeboten. Und dann hat man das auch gemacht, aber irgendwie verliert sich die Spur. Und dann waren sie im Krieg sicher irgendwo abgestellt, haben auch einen großen Wasserschaden gehabt. Also sie wurden wirklich im kläglichsten Zustand, wie ein gewaltiger Knüllhaufen, aufgefunden und von Papierrestauratoren dann, also ganz mühsam und mit großer Sorgfalt und großer Fachkenntnis von dem Schmutz befreit. Mhm. Und auf diese Weise konnte man auch sehen, was für ein großartiger Künstler der Josef Anton Fischer war.
Ulrike Brinkmann öffnet eine der Schachteln. Sie enthält Kartonbilder, die etwas größer im Umfang sind als ein Quadratmeter.
Schon hier sehen Sie das, was ich vorhin sagte. Es ist immer eine Scheibe, ein Feld, auf die sich ein Entwurf bezieht. Der Entwurf wird gemacht für ein Feld. Und es sind einfach riesengroße Felder. Das liegt jetzt hier in säurefreien Kartons, ausgepolstert mit säurefreiem Seidenpapier. Es sind noch Reste aus der Restaurierung. Jeweils die Entwürfe für eines der großen vierbahnigen Mittelfenster, für die Josef Anton Fischer Entwürfe gemacht hat, und das bezieht sich jetzt auf die Mittelszenen, also sprich die Anbetung der Hirten und der Könige, die Beweinung und Pfingsten. Und da haben wir just hier oben, können Sie sich anschauen. Wir klappen es mal hoch und nehmen die Seidenpapier weg. Und Sie sehen hier auch, erinnern Sie sich an diese kleine Scheibe, die wir unten gesehen haben, wie anders natürlich die zeichnerische Gestaltung hier auf diesem Papier ist und was die Glasmaler umsetzen mussten. Das war wirklich sehr herausfordernd. Diese feine und delikate Zeichnung auf dem Papier kriegt auf dem Glas eine Konkretisierung und auch vielleicht sogar Verhärtung, den sie gleichzeitig aber eben mit malerischen Mitteln der Glasmaler entgegenwirken konnten.
Wir betrachten den Entwurf des Gesichts des Christuskinds aus dem Mittelfenster in der Anbetung der Hirten und Könige, ausgeführt von Josef Anton Fischer. Gesichter mit ihrer Mimik und freiliegende Hautpartien auf Glas zu übertragen, war Aufgabe der sogenannten Fleischmaler. Sie waren sozusagen die Stars in den Gestaltermannschaften von Glasmalereien.
Alle Körperteile, die sichtbar sind. Die waren ja in all diesen keuschen Zeiten sowieso nur Gesicht, vielleicht noch das Dekolleté zum gewissen Teil, Hände, Füße. Aber gerade in den biblischen Darstellungen, je nachdem, wer dargestellt wurde, also vor allem auch das einfache Volk, ich schaue jetzt nach Christus, der ja relativ unbekleidet meistens am Kreuz zu sehen ist, das sind die Fleischmaler. Das erforderte das größte Können, die größte Virtuosität.
Petra Meyer von der Meyerschen Hofkunstanstalt, die dem Löwenbräukeller am Stiegelmeierplatz benachbart ist, erzählt, dass in ihrem Betrieb viele Fleischmaler aus Großbritannien stammen, denn auf den britischen Inseln sei die Tradition der Glasmalerei kontinuierlich durch die Jahrhunderte weitergeführt worden. Und zudem belebte das britische Empire als riesiger Markt das Kunsthandwerk. Britische Maler wurden gern engagiert von den Münchner Glaskunstbetrieben.
Diese Briten, die kamen dann hierher, die kamen wohl auch gern nach München. Da war ja dann schon Löwenbräu hier der direkte Nachbar. Haben sie diese Münchner Lebensart geschätzt, haben das Münchner Bier sehr geschätzt. Und hier bei Meyer, da florierte es damals, die Geschäfte gingen gut, man war großzügig. Man hat draußen in Starnberg noch einen Ansitz gehabt, da war eine Kegelbahn dabei und das war selbstversorgender, damals wirklich so wie ein kleiner Bauernhof. Und wenn man hier mit dem Arbeiten fertig war, ist man mit der Kultur nach Starnberg rausgefahren und das war schon ein angenehmes Leben. Und die Fleischmaler fuhren da vorne an der Kutscheneinfahrt vorbei, guckten so rein, gibt's jetzt gerade was zu tun? Und wenn nicht, waren sie schon dahin und haben erstmal eine Stadtrundfahrt gemacht. Und haben dann nur am Nachmittag mal kurz Hand angelegt.
Max Emanuel Einmiller blieb künstlerisch betrachtet bei seinem Leisten. Vor allem als Architekturmaler ist er hervorgetreten. Von seiner Porzellan-Dekormalerei ganz abgesehen, die überhaupt nur in seltenen Fällen noch ihm zugeordnet werden kann. Bei den Bayernfenstern des Kölner Doms beschränkte er sich offensichtlich auch auf die Fenster rahmenden Elemente der Architektur.
Und das sind die von Einmiller, diese Architekturen. Also wer die jetzt konkret gezeichnet hat, das weiß ich gar nicht. Aber ich meine, das wird Einmiller vermutlich wirklich selber gewesen sein.
Zurück im Archiv der Dombauhütte Köln betrachtet die Kunsthistorikerin Ulrike Brinkmann das, was von Einmiller selbst stammt, höchstwahrscheinlich.
Und Architektur ist was anderes als figürliche Sachen. Man braucht, um Architekturen zu entwerfen, wirklich auch architektonisches Verständnis.
Ulrike Brinkmann weist auf einen Brief hin, in dem die bescheidene Zurückhaltung Einmillers lobend hervorgehoben wird. Johann Sulpiz-Boisseret, der große Betreiber der Vollendung des Kölner Doms, schreibt in einem Brief an den damaligen Kölner Dombaumeister Zwirner:
Du wirst erstens Professor Hess und Inspektor Einmiller sehen, die wegen den von König Ludwig zugesagten Glasmalereien dich besuchen. Mit Einmiller, den du auch als ausgezeichneten Architekturmaler kennst, ist besser verhandeln. Aber es ist dabei die Eifersucht von Hess, der immer gern als Vorgesetzter von Einmiller angesehen sein will, zu vermeiden. Eigentlich ist Einmiller für die Glasmalerei hier der Hauptmann, und Hess versteht gründlich nur, was die malerische Komposition betrifft. So viel im Vertrauen.
Herrenjahre. Einmiller als Unternehmer.
Der Nachfolger Ludwigs I. auf Bayerns Thron, König Maximilian II., ist weit weniger kunstbegeistert. Sein Hof fährt die Förderung deutlich herunter. Und sein Finanzministerium beantragt, die königliche Glasmalereianstalt zu privatisieren. Einmiller übernimmt die Anstalt nach langen Verhandlungen in Eigenregie. Allerdings nur gegen die Zusicherung seitens des bayerischen Staates,
dass die Funktionsbezüge des Inspektors, des artistischen Vorstandes sowie des Inspektors, dann die bereits fälligen Pensionen und Alimentationen und endlich auch die größeren Baufälle und die Brandversicherungsbeiträge, im Ganzen etwa 4.000 Gulden jährlich, vom Staatsärar bestritten würden.
Nun machen sich viele der bisher in der Glasmalereianstalt schaffenden Kunsthandwerker und Künstler selbstständig. Die Münchner Glasmalerei steht in voller Blüte. Rund 30 Privatfirmen sollen bald in alle Welt liefern. Zum Beispiel produziert die Glasmalereianstalt von Gustav von Treg aus München das Görresfenster für den Kölner Dom. Es schließt sich an die Bayernfenster an, wenn man vom Hauptschiff ins südliche Querschiff abbiegt. Es ist Josef Görres gewidmet, dem katholischen Lehrer und Journalisten aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auch Görres hat in der Münchner Maxvorstadt eine Straße gewidmet bekommen. Die königliche Glasmalereianstalt selbst gelangt unter Einmillers Ägide zu Weltruhm. Er führt sie bis zu seinem Tod im Jahr 1870. Glasfenster und andere Farbglasarbeiten entstehen für die St. Patrick's Church in Dublin, für St. Paul in London und die Kathedrale von Glasgow, die Universitätskirche von Cambridge und das Parlamentsgebäude von Edinburgh. Für die St. Isaaks-Kathedrale von St. Petersburg entwirft der Düsseldorfer Hess einen monumentalen auferstandenen Christus. Den ersten kirchlichen Auftrag in die Vereinigten Staaten erhält Einmiller für St. John in Boston. Munich-Style Stained Glass war damals schon und ist noch heute ein Begriff in der Welt. Die Betriebe, die sich in die Nachfolge der Einmillerschen Glasmalereianstalt reihen, sind heute noch von München aus weltweit tätig. Und es rührt ein wenig an, dass man in einem Firmenkatalog der Mayerschen Hofkunstanstalt eine Art Familienfoto sehen kann, auf dem drei weibliche Familienmitglieder der Familie Mayer unter dem imposanten Grabstandbild Max Emanuel Einmillers stehen und zum Vervollkommner der Glasmalerei, so die Sockelinschrift, hinaufblicken.
Hier ruht der edle Herr Max Einmiller, Inspektor der königlichen Glasmalerei.
Und darunter die Lebensdaten. Mehr steht nicht auf dem Grabsteinsockel. Ein würdiges Standbild, das ja, aber in der Aussage nüchtern und bescheiden. In der von Brockhaus zu Einmillers Lebzeiten erschienenen Allgemeine Deutsche Realenzyklopädie für die gebildeten Stände in der 10. Auflage von 1851 ist zu lesen:
Er hatte den glücklichen Gedanken, farbiges Glas mit farbigem, statt wie früher geschehen, weißes Glas mit farbigem zu überfangen, so dass man über eine Auswahl von 100 bis 120 verschieden gefärbten Glastafeln in allen Abstufungen verfügen konnte. Auch befähigte ihn seine künstlerische Ausbildung, die ästhetische Regeneration, welche die neue Kunst neben der technischen zu vollbringen hatte, kräftig zu unterstützen. Bei all diesen Arbeiten zeigte Einmiller sein umfassendes und unerschöpfliches Talent, den Bildern eine reiche architektonische Umgebung zu schaffen, welche durch klares Verständnis der mittelalterlichen Bauart und durch geschmackvolle Anwendung ihrer Formen aufs Schönste mit dem jedesmaligen Bauwerke verschmolzen ist.
Königsklasse. Das zerbrechliche Schaffen des Max Emanuel Einmiller. Ein bayerisches Feuilleton von Gregor Hoppe. Es sprachen Irina Wanka, Thomas Birnstiel, Thomas Koppelt und Peter Weiß. Ton und Technik Wolfgang Lösch. Regie Benedikt Mahler. Redaktion Michael Zametzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.